Engagement ist erste Bürgerpflicht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Erster Bürgerpflicht, dem Podcast der Operation Heuss zur Verteidigung der liberalen Demokratie. Nachdem wir uns letzte Woche ein weiteres Mal mit den Klimaklebern der letzten Generation befasst hatten und dazu auch den grünen Landtagsabgeordneten Michael Lühmann und die Psychologin Maria Christina Nimmerfroh zu Wort kommen lassen hatten, widmen wir uns heute einem ganz anderen Thema. Christoph und ich wurden, als wir diesen Podcast gestartet hatten, selbst Ziel eines im Amerikanischen, würde man sagen, Hitpieces, das viele Unwahrheiten enthielt. Aus dieser Erfahrung haben wir uns die Maxime abgeleitet, dass wir anderen Personen, die Akteure der liberalen Demokratie sind und denen Ähnliches zustößt, gerne dabei unterstützen möchten, solche Unwahrheiten aus der Welt zu schaffen. Wir glauben, dass Demokratie vom Austausch lebt, aber auf einem gewissen Niveau und mit Respekt voreinander stattfinden soll. Niemandem ist dabei geholfen, wenn sich die politische Mitte in Deutschland selbst zerlegt. Dies zeigt auch der Aufstieg der AfD in Umfragen. Die Mitte darf sich nicht auseinanderdividieren lassen. Christoph, wen haben wir denn heute eingeladen?
Ja, Benjamin, auch erstmal von meiner Seite hallo in die Runde und danke für die schöne Einführung, weil das ist tatsächlich ja eigentlich so die Grundüberzeugung, mit der wir auch mal diesen Podcast gestartet haben, dass wir zeigen wollten, dass man über Themen auch ein bisschen komplexer und ja auch in der Art ordentlich diskutieren kann. Wir haben heute zwei ganz spannende Gäste. Ich sage jetzt erstmal nur die Namen und sag mal hallo, nämlich an Clemens Schneider und Frank Schäffler.
Ja, hi.
Hallo. Jetzt haben wir Frank Schäffler, wir haben ihn gesehen, dass er was gesagt hat, aber nicht gehört. Ich weiß gar nicht warum. Es ist so, wir haben heute so ein bisschen, muss man sagen, es ist nämlich eine relativ spontane Reaktion auf einen Artikel, der über euch in verschiedenen Perspektiven geschrieben worden ist. Kommen wir gleich drauf. Das ist eine relativ spontane Reaktion heute. Das heißt, wir haben auch so ein bisschen, nicht die perfekte Technik am Start. Benjamin hat irgendwie einen ganz komischen Kopfhörer auf, der ihm nicht gehört. Clemens sitzt irgendwo, ich sag jetzt nicht wo, aber es ist wärmer als bei uns, in seinem Auto im Urlaub. Schön, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast und ich hoffe, du lässt dir auch von diesem ganzen Vorgang den Urlaub nicht versauen. Und Frank Schäffler ist inzwischen, glaube ich, wieder zu Hause angekommen. Ich glaube, da hat er wahrscheinlich ordentliche Technik. Aber falls es zwischendrin mal ein bisschen hakelt, bitte nicht böse sein. Und Benjamin, vielleicht kannst du mal ein paar Worte dazu sagen. Nee.
Ja, nachdem wir die Parteistasi waren und aufräumen sollten, haben wir heute die heimlichen Herrscher der FDP, hier die Einflüsterer der FDP in unseren Podcast eingeladen. So kurz sind die Wege dann scheinbar für die unterschiedlichen Kolumnisten innerhalb der deutschen Medienblase. Wir haben hier Clemens Schneider, den Mitgeschäftsführer und Direktor des Prometheus-Instituts und Frank Schäffler, ehemals bekannt, immer noch medial als der Euro-Rebell und heute der Mann, der quasi im Alleingang mit der Streitaxt den deutschen Klimaschutz sabotiert hat, die Weltverschwörung, der Heizungsrebell, genau, der Heizungsrebell, und es war auch nicht die Streitaxt, sondern ich glaube die Atombombe, und für alles Üble in der Welt wird man auch noch aus finsteren Geldquellen aus dem Ausland finanziert, aber es geht im Grunde um einen Text, der ursprünglich mal den Titel trug, die heimlichen Herrscher der FDP, der Text heißt heute die heimlichen Einflüsterer der FDP, geschrieben vom Spiegel-Kolumnisten Christian Stöcker. Stöcker ist Psychologe, Professor in Hamburg, Medienwissenschaftler und eigentlich Profi, was Aufmerksamkeitsökonomie angeht. Und dementsprechend ist es schon etwas erstaunlich, dass er sich dort teilweise Methoden bedient, die doch so ein bisschen an Verschwörungserzählungen erinnern. Wir haben uns heute deswegen zum Ziel gesetzt, mit euch beiden, mit Ihnen beiden, hier ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Und in diesem Text wurden wirklich krude Verbindungen hergestellt, die nicht nur inhaltlich nachweislich falsch sind, sondern eben auch ein ganz, ganz skurriles Bild davon zeichnen, dass die FDP fremdbestimmt wäre, dass es irgendwelche dunklen Mächte im Hintergrund gäbe, die den deutschen Klimaschutz sabotieren und quasi Zweifel daran sät, dass aus der liberalen Demokratie demokratischen Mitte heraus auch einfach Zweifel an einem schlecht gemachten Gesetz mit grüner Handschrift eventuell bestehen könnten und man sich dem eben annimmt. Wir möchten deswegen heute einerseits so ein bisschen die Falschmeldungen dieser Kolumne ansprechen, aber auch den Protagonisten, die von Herrn Stöcker nicht gefragt wurden, den Raum geben, einfach mal die Fragen zu beantworten, die Herr Stöcker ihnen nicht gestellt hat. Bevor wir aber dazu übergehen, Christoph, ich glaube, es gibt da noch eine ganz interessante Vorgeschichte, warum wir diesen Podcast hier heute oder warum ich den Podcast auch so spannend finde, denn Herr Schäffler und du haben eine interessante Vorgeschichte.
Ja, das muss man und kann mal wohl so sagen, dass jetzt inzwischen auch her. Ich habe irgendwie vorher nochmal Bilder von Frank Schäffler aus der Zeit, wo wir auf unterschiedlichen Seiten einer Debatte standen, nennen wir es mal so, gesehen und auch Bilder von mir und wir haben beide da noch ein bisschen anders ausgesehen, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, Herr Schäffler. Aber das ist ja so 11, 12 Jahre her und man muss dazu sagen, wir standen damals auf unterschiedlichen Seiten dieser Frage, wie sich in dem Euro-Mitgliederentscheid die FDP entscheiden soll. Und damals ging es ganz schön giftig zur Sache, da nehme ich mich auch übrigens überhaupt nicht aus. Aber ich glaube tatsächlich deswegen auch so ein bisschen ein Frank-Schäffler-Experte zu sein. Es gibt natürlich Leute, die sagen, ich bin das genaue Gegenteil, aber es ist ja tatsächlich so, ich habe einige Texte auch zu Ihnen verfasst und habe Ihnen damals auch eine ganze Menge vorgeworfen. Das ist auch so. Und heute sehe ich Sie aber in einem anderen Licht und zwar tatsächlich gar nicht deswegen, mit Sicherheit auch, weil ich an manchen Stellen klüger geworden bin. Ich würde auch nicht mehr alles sagen, was ich damals gesagt habe oder schreiben, was ich damals geschrieben habe. Aber ich finde tatsächlich, also ein Vorwurf, den ich Ihnen ja gemacht habe, Herr Schäffler, war, dass Sie damals die Abgrenzung in diesem Euro-Mitgliederentscheid zur rechten Szene nicht klar genug gemacht haben. Namentlich so Menschen wie Max Otte, wo man heute sagen muss, die sind zumindest rechtsradikal, wenn nicht rechtsextrem. Ich habe die damals schon dort eingeordnet, Sie haben es nicht getan und ich habe immer gesagt, wir brauchen diese Brandmauer und ich habe Ihnen vorgeworfen, dass Sie die nicht eingehalten haben. Aber, und das finde ich eben dann tatsächlich doch spannend, Sie haben all das getan über die Zeit. Sie haben diese Verbindungen auch abgebrochen, weil Sie, und das ist, muss man einfach sagen, egal wo und egal wie unangenehm Ihre Meinung immer war, selber nie runtergefallen sind von der Klippe, wo man sagen konnte, Sie argumentieren nicht mehr liberal. Und ich finde, das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn wir heute darüber sprechen, wer ist Teil des demokratischen Spektrums und wer ist es nicht, dass wir eben auch als Liberale und wer ist Teil des liberalen Spektrums auch, dass wir eben auch als Liberale uns vor all diejenigen werfen, denen irgendwie eine Kumpanei oder ein wie auch immer eine Freundschaft oder Verbindungen in ein Spektrum hinein nachgesagt werden, was tatsächlich eben das Gegenteil von liberal, dezidiert antiliberal, antidemokratisch teilweise auch ist. Und deswegen hat es mich auch so geärgert, diesen Text zu lesen, weil da, das ist jetzt mein letzter Satz für den Moment, sind eben zum Beispiel auch Zitate von Ihnen drin aus jener Zeit, wo man aber, wenn man so ein bisschen Mühe sich gemacht hätte, was Herr Stöcker halt einfach nicht gemacht hat, weil es nicht in sein Ziel auch dieses Textes, dieses Hit-Pieces, wie du es gut gesagt hast, Benjamin, gepasst hat, hätte er inzwischen Äußerungen gefunden, die das genaue Gegenteil oder zumindest ganz andere Einordnungen beinhalten. Und ich finde eben auch, gerade als Liberale, und das gilt grundsätzlich erstmal für jeden, gilt, wenn jemand irgendwie sagt, ich habe früher das gesagt, aber heute bin ich davon überzeugt, dann ist das nicht mehr als menschlich und es steht uns allen gut zu Gesicht, dann eben auch zu sagen, Schwamm drüber und es ist wichtig, wofür du heute stehst. Und deswegen glaube ich, ist es ganz spannend, dass gerade wir diesen Podcast machen, lieber Herr Schäffler, wir zusammen. Wir könnten uns wahrscheinlich inhaltlich immer noch an manchen Stellen ganz schön kloppen, aber ich hoffe, Sie sehen das genauso wie ich. Ich kann sagen, ich sehe Sie auf jeden Fall als wichtigen Teil des liberalen Spektrums und auch ganz ehrlich in der Heizungsfrage als wichtige Stimme.
Ja, Herr Giesa, also ich habe Sie ehrlich gesagt auch ganz schlecht in Erinnerung damals. Also da habe ich mich vielfach über Sie geärgert und
wobei ja, damals immer gesagt wurde, sie würde das alles gar nicht jucken. Aber ich glaube, wir haben uns alle miteinander geärgert.
Aber dann liest man es doch und dann ärgert man sie doch. Also das habe ich vielfach nicht gut in Erinnerung, ehrlich gesagt. Aber ich sag mal, Zeit heilt Wunden. Und wir haben ja jetzt schon den zweiten Podcast jetzt hier zusammen. Da wird ja schon fast eine Podcast-Freundschaft raus. Nein, also Sie haben natürlich völlig recht. Viele Dinge sieht man heute natürlich ein Stück weit anders. Und man wird auch seine Meinung korrigieren können dürfen. Das hat Angela Merkel öfters mal gemacht. Das hat man ihr zwar auch zum Vorwurf gemacht, aber man hat nicht immer gleich eine Weltverschwörung draus gemacht. Und ich finde, wenn es um Verschwörungstheorien geht, da bin ich immer etwas vorsichtig. Und wenn man sie über mich erzählt, und Sie haben ja gesagt, Sie kennen mich jetzt schon paar Jahre oder beobachten mich schon ein paar Jahre, also für Weltverschwörung bin ich eigentlich nicht zu haben, sondern was mich so ein bisschen auch in dieser ganzen Diskussion ärgert, ist, dass die Menschen einem immer irgendwelche materiellen Absichten unterstellt. Dass es heutzutage gar nicht mehr darum geht, dass vielleicht Leute auch mal von der Sache überzeugt sind. Also so ganz banale Dinge, das scheint es nicht mehr zu geben. Und ja, das finde ich sehr verwunderlich. Also insofern bin ich froh, dass wir das hier in diesem Podcast mal ein bisschen aufklären können und Prometheus ein bisschen vorstellen können. Darauf freue ich mich. Also vielen
Dank. Ja, sehr gut. Übrigens ein guter Punkt, Benjamin, erinnerst du dich, Don Alfonso war das, glaube ich, der uns unterstellt hat, mit unglaublichen Finanzmitteln, Operation Heuss, da irgendwie ausgestattet zu sein. Ich weiß gar nicht mehr, wo soll das Geld hergekommen sein? Ich weiß es nicht, aber vor dem Hintergrund, dass wir bis heute genau 0 Euro an Unterstützung von irgendwem bekommen haben und das alles komplett ehrenamtlich machen, da muss man sagen, und ich finde das eine tolle Überleitung, ist Prometheus tatsächlich weiter, weil man muss ja sagen, wir haben ja Operation Heuss damals auch ins Leben gerufen, weil wir gesagt haben, es braucht eben auch ein liberales Vorfeld, liberale Vorfeldorganisationen, wie es sie bei den Grünen, den Linken etc. sehr viel deutlicher und umfangreicher gibt. Wir sind da bei weitem nicht so weit vorangekommen wie Prometheus. Prometheus ist ja inzwischen Teil der Weltverschwörung, aber vielleicht, Clemens, willst du ein paar Worte dazu sagen, dass wir mal so ein bisschen aufklären. Also was ist Prometheus? In welcher Größenordnung bewegt ihr euch? Was sind eure Ziele überhaupt? Seid ihr eine Lobbyorganisation, die mit Frank Schäffler an der Spitze letztendlich und von den Koch-Brüdern, oder wir haben vorhin überlegt, wie das ausgesprochen wird, Koch ist es wahrscheinlich nicht, Coach habe ich gehört, wir wissen es nicht, wir nennen sie Koch, von den Koch-Brüdern direkt Anrufe bekommt, was ihr jetzt hier mit dem deutschen Heizungsgesetz anstellen sollt. Erzähl mal ein bisschen was.
Ja, also bei uns, bei Prometheus geht es darum, dass wir versuchen wollen, wirklich auf die Gesellschaft einen Einfluss zu nehmen. Wir haben da die verschiedensten Vorbilder letztlich, nach denen wir operieren. Also uns geht's darum, dass wir in der Gesellschaft Werte vertreten wollen. Wir wollen in der Gesellschaft Werte groß machen, die uns am Herzen liegen, die uns wichtig sind. Und so ein Beispiel, was mir persönlich auch ganz viel bedeutet, ist die Abschaffung der Sklaverei in Großbritannien zu Beginn des 19. Jahrhunderts, unter anderem durch William Wilberforce und andere Leute. Der hängt bei uns auch im Büro. Das ist so ein Role Model, der eben es geschafft hat, von unten herab etwas zu etablieren. Und die Idee dahinter ist die, dass man sagt, Politiker treten natürlich auf mit dem Anspruch zu sagen, wir gestalten eine Gesellschaft, wir versuchen ein Land in eine bestimmte Richtung zu bringen. Aber der politische Prozess zwingt sie dann doch immer wieder dazu, ihre eigenen Ideale zu kompromittieren oder hintanzustellen oder in eine ganz andere Richtung zu gehen, weil die Nachfrage eben eine andere ist. Weil die Nachfrage aus der Bevölkerung selber kommt, weil da Ideen, Ideale geteilt werden und entsprechend der Druck auf die Politik steigt, dass sie die umsetzen sollen. Und deswegen hat jemand wie Wilberforce verstanden, das muss von unten kommen. Ein anderes gutes Beispiel ist der Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland. Da kann man ja stehen, wie man will dazu, aber da ist es eben auch den Grünen gelungen, in unserem Land eine Stimmung dazu zu bringen, dass eine Mehrheit lange Zeit dafür war, die Kernenergie in Deutschland zu beenden, obwohl um uns herum überall die meisten Länder ganz normal weitergemacht haben oder es ausgebaut haben und obwohl vor 40 Jahren viele Deutsche da dafür waren. Und wie haben die das geschafft? Die haben bestimmte Leute adressiert und für ihre Ideen gewonnen, die eine Gesellschaft prägen. Und das sind eben nicht unbedingt Politikerinnen und Politiker, sondern das sind oft zum Beispiel Redakteurinnen, das sind Wissenschaftler, das sind Kunstschaffende, das sind Sachbuch- und sogar Belletristikautoren. Ja? Also Gudrun Pausewang zum Beispiel mit ihrem Buch Die Wolke hat sicherlich sehr viel zum Atomausstieg beigetragen. So, und das ist sozusagen das, wo wir ansetzen wollen. Wir wollen als Prometheus versuchen, in die Gesellschaft hineinzuwirken und unsere Werte gerade auch diesen Menschen zu vermitteln. Nicht denen, die heute in Amt und Würden sind, sondern denen, die in 10, 20, 30 Jahren unsere Gesellschaft prägen. Wir glauben, dass das langfristig stattfinden muss. Und wir wollen Menschen überzeugen, dass unsere Werte und Ideale wichtig sind, die in 10, 20 Jahren in Redaktionsstuben sitzen oder im Bundestag oder auf Lehrstühlen. Und dafür arbeiten wir eben auch sehr wenig mit der unmittelbaren Politik zusammen. Wir sind natürlich gegründet worden von Frank Schäffler und mir. Und Frank Schäffler ist jetzt Bundestagsabgeordneter. Aber vor 8 Jahren, als wir Prometheus gegründet haben, war er nicht Bundestagsabgeordneter. Und es war nicht sichtbar, dass er das vielleicht wieder würde. War alles sehr unsicher. Insofern war für uns das Politische nie der Hauptraum. Es ging nicht darum, da jetzt große Verbindungen in die Politik zu bringen, sondern es ging darum, Werte zu vermitteln. Und diese Werte, das sind eben Werte wie Selbstverantwortung, dass man den Leuten was zutraut, dass man nicht sofort nach Mutter oder Vater Staat ruft, sondern guckt, dass Leute auch was selber auf die Reihe bekommen können, dass wir eine vielfältige Gesellschaft haben, wo ganz viele Menschen beitragen können dazu, dass sie besser und schöner wird, ohne dass das alles über notwendigerweise Regulierung passieren muss oder über Eingriffe. Und das begeistert uns und das begeistert viele junge Menschen um uns herum, die diese Ideen auch teilen und die oft selber auch nicht im unmittelbar politischen engagiert sind. Also wir haben im Team 9 Leute, davon sind 2 FDP-Mitglieder, wir hatten mal ein CDU-Mitglied, der Rest ist gar nicht unmittelbar engagiert. Das heißt, für uns ist klar, wir wollen für Werte streiten, wir wollen Ideale vertreten, manchmal auch ein bisschen radikal, so wie das in der Politik gar nicht unbedingt geht, manchmal auch mit dem Blick in eine Zukunft, von der Politikerinnen und Politiker noch gar nicht so reden können, weil es weit über der nächsten und übernächsten Legislaturperiode ist. Aber wir glauben eben an die Macht der Ideen und das wollen wir voranbringen.
Und das geht natürlich auch ganz wunderbar, wenn man riesige Millionensummen von dem Atlas Network überwiesen bekommt. Das ist so ein bisschen die Wahrnehmung, wenn man diesen Artikel von dem Stöcker liest, als ob da irgendwie Riesensummen an euch auch fließen. Und wenn man dann sieht, was er da aufzählt von Lopipedia, zu den Spendern gehören oder gehörten ExxonMobil, Philip Morris und natürlich die US-Milliardäre Charles G. Koch und David H. Koch. Der eine ist inzwischen tot. Also ihr hängt natürlich da mittendrin, oder? Also mit diesen Riesenspendern, die ihr da im Hintergrund habt.
Ja, das ist natürlich ein wenig weltverschwörerisch. Also wir haben zwar auch von Atlas Zuwendung bekommen, aber das ist unter 5% unseres Etats, also das ist eigentlich vernachlässigbar. Atlas ist eher ein Netzwerk, ja, wo man sich austauscht, wo man Ideen austauscht, wo man sich trifft, wo man sich kennenlernt, Gleichgesinnte trifft. Das ist das eigentlich. Und diese Spenderliste, die da auf Wikipedia steht oder auf Lobbypedia steht, die ist nach unserer Auffassung auch falsch, aber die wird von jedem abgeschrieben. Also Exxon gehört nicht zu den Sponsoren beispielsweise von Atlas. Also und ich glaube, Philip Morris macht schon seit Jahren keine politischen Spenden mehr. Also das ist, aber das Ärgerliche ist halt, dass da so eine Weltverschwörung draus gemacht wird, die es im Ansatz nicht ist. Für uns war von Anbeginn an ein Grundsatz, dass wir keine staatlichen Mittel haben wollen. Das unterscheidet uns, glaube ich, von vielen anderen, vor allem auch im linken Spektrum, ja, die ja 7-stellige Summen aus teilweise aus öffentlichen Haushalten bekommen. Und da macht man sich natürlich abhängig von, ja, von der Wiederbewilligung und auch von der politischen Stimmung und dass man entsprechend das sagt, was auch gehört werden will. Und das wollten wir von Anbeginn an nicht. Und deshalb sind wir auch eher ein kleines Institut, das eher langsam wächst. aber damit so ein bisschen dauerhafter auch eine Substanz hat. Das ist eigentlich so der Antrieb. Aber was da behauptet wird, das ist total absurd. Und wie gesagt, dass es so in so eine Weltverschwörung reingebracht wird, das ist noch absurder.
Ich habe mal,
also man muss ja vielleicht auch,
bitte,
wenn ich das noch kurz ergänzen darf, man muss wirklich sich mal ein bisschen damit beschäftigen, was Atlas macht. Also die haben natürlich irgendwie immer den Ruf, dass sie, ja, dadurch, dass sie marktwirtschaftlich auch orientiert sind, dass sie Interessen von Industrie vertreten, das ist ohnehin in der liberalen Szene ja nicht unbedingt nötig. Also es gibt ja genug Leute, die gerade auch gegen Großkonzerne argumentieren, weil Großkonzerne oder die Industrie oder so deutlich antiliberal gesinnt sein können oder antiliberale Maßnahmen fördern können. Aber Atlas ist noch viel, viel näher, weil Liberalismus ja viel, viel näher ist als nur Marktwirtschaft oder Steuern runter, sondern Atlas verbindet eben Institutionen, die in Indonesien für Frauenrechte kämpfen, die sich in Nepal für Eigentumsrechte und den Weg aus der Armut einsetzen, die sich für Umweltschutzgruppen zusammenbringen, die versuchen, Lösungen zu finden, oder auch Leute, die gegen Autokraten kämpfen in Belarus, in Venezuela, in Nordkorea, in China und so. Also das ist halt Atlas auch, und das ist uns eben auch wichtig. Ja, das zählt für uns ganz wesentlich zu unserem liberalen Engagement dazu, dass wir nicht nur hier in Deutschland irgendwelche Vorteile rausholen, sondern dass wir für eine bessere Welt überall uns einsetzen wollen.
Ich habe mal rausgesucht übrigens, nur mal, um das mal deutlich zu machen, also das Atlas Network gibt in Europa und Zentralasien insgesamt 3,696532 Millionen Dollar aus, also 3,7 Millionen Dollar etwa, also sind wir bei 3,5 Millionen Euro in vielen Initiativen und eben auch nicht nur in Deutschland. Das heißt, gehe ich recht in der Annahme, dass die Summe, die ihr da bekommen habt, über die Zeit auch überschaubar ist? Und vielleicht könnt ihr ein paar Worte dazu sagen, in welchem Kontext diese Summen geflossen sind und was die mit dem Gebäudeenergiegesetz oder dem Heizungsgesetz, wie es ja gerne im Volksmund genannt wird, zu tun hat.
Clemens, willst du?
Also ich glaube, eine interessante Frage schon bei dieser 3-Millionen-Summe ist, aus welchem Jahr die kam.
2022. Das ist der aktuellste 22. Report, den ich gefunden habe auf der Homepage. Genau. Wir verlinken den auch gerne in den Shownotes. Das ist auf der Homepage vom Atlas Network.
Das ist allein schon deswegen interessant, weil in diesem Jahr wahnsinnig viele Gelder von Atlas in die Ukraine gegangen sind. Für Hilfsprojekte, für irgendwelche Schutzwesten, für, keine Ahnung, Medikamente und sonst was. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass davor noch die Summe ein bisschen geringer ist, weil Atlas zum Beispiel bei der Ukraine sofort angefangen hat, Geld nach Europa zu schicken und da irgendwelche extra Funds aufgelegt hat und Amerikaner dazu gebracht hat, zu spenden und so. Wir haben insgesamt 4-mal, wenn ich das richtig im Kopf habe, von Atlas Geld bekommen, immer im wirklich kleinen Bereich. Ganz am Anfang, als wir angefangen haben, so ein bisschen was, einfach um ja erste Ausgaben zu decken, aber geringer Betrag. Dann haben wir so ein Wirtschaftsbildungsprojekt mal übersetzt. Da haben wir dafür ein bisschen Geld bekommen. Das ist leider nicht wahnsinnig gut durch die Decke geschossen. Dann haben wir für eine Übersetzung des Buches Fortschritt von Johann Norberg mal Geld bekommen und kriegen jetzt so ein bisschen Unterstützung auch für unsere Research Fellow Initiative, wo wir junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein bisschen in der minimalen Summe fördern. Und vor allem ihnen so ein bisschen helfen, reinzukommen in akademische Netzwerke, in den Betrieb. Da ist einer unserer Kollegen dafür zuständig und da gibt's ein bisschen Funding dafür.
Das war's. Kannst du grob irgendeine Zahl sagen? Also es muss nicht auf 10 Euro genau sein, aber ja, reden wir über 5.000, über 10.000, über 50.000, über 100.000 Euro?
Ja, ich habe das ja gerade schon gesagt. Das ist nie über 5% unseres Etats hinausgegangen. Und wir haben einen 6-stelligen Etat bei Prometheus inzwischen. Und am Anfang war das natürlich, da war noch höher, da war vielleicht 5-stellig. Und daran sieht man schon die Dimensionen. Da handelt es sich um ein paar tausend Euro. Ja, da kann man keine Abhängigkeit oder irgendwas ableiten. Ja, das ist absurd. Ja, das ist wirklich absurd.
Ich habe übrigens gerade mal parallel geschaut, also Clemens, du hast recht, 2021, wir haben ja gesagt 3,7 Millionen US-Dollar, 2021 waren es 937.000 für Gesamteuropa und Zentralasien. Also wirklich keine Riesensumme. Und warum wir auf diesen Zahlen so ein bisschen rumhüpfen, ist eben einfach auch mal, um deutlich zu machen, man kann natürlich irgendwie immer, wenn man das möchte, mit der hat mal mit dem irgendwo gesessen oder der ist im selben Club mit dem und dessen Schwager außerdem mit dem etc., kann man Netzwerke konstruieren. Und natürlich gibt es die auch, wenn wir jetzt gerade den Greichen Fall mit seinen Verbindungen, wo ja offensichtlich wirklich Dinge nicht sauber gelaufen sind, nehmen und jetzt auch öffentliche Ausschreibungen neu aufgerollt werden müssen, ne? Also sind wir aber in der grünen Ecke. Aber ich habe mal spaßeshalber auch geschaut, also als Vergleich Greenpeace nur in Deutschland ein Budget von, was ist das, ungefähr 80 Millionen, alleine Umsetzung von Kampagnen im Jahr 2021 nur in Deutschland Greenpeace 51,7 Millionen Euro. Auch die letzte Generation, was man da an aktuellen Zahlen hat, Transparenzbericht von Anfang 2022, ich vermute inzwischen ist das auch mehr, 900.000 Euro an Spenden. Also letztendlich, um nur mal zwei Player aus einer anderen politischen Ecke zu nehmen, die in den Dimensionen ganz andere Möglichkeiten haben, auch ganz andere Verbindungen in den Bundestag hinein, als jetzt Prometheus mit Frank Schäffler und eben auch mit einem ganz anderen Fokus, nämlich tatsächlich Politik ganz aktuell zu ändern. Wirklich mit Kampagnen, die in aktuelle Gesetzgebungsprozesse eingreifen. Da kann man ja auch noch andere nennen, Compact oder sowas. Das ist eben eine Sache. Und man kann natürlich auch mal sagen, man schreibt eine Kolumne über Prometheus. Ja, ich habe ja früher auch Kolumnen geschrieben, auch mal über Nischenthemen und ich habe auch niemanden geschont. Aber ich finde eben immer, wenn man irgendwie einen Skandal findet, dann darf man ihn auch thematisieren. Aber man sollte nicht Sachen größer wirken lassen oder verzerren, die es einfach nicht sind. Und das ist hier auf jeden Fall geschehen und das geschieht auch aus meiner Wahrnehmung, auch aus all dem, was ich so mitbekommen habe, wenn ich mir anschaue, wie Lopipedia mit dem Eintrag zu euch zum Prometheus-Institut und auch zum Atlas-Network umgeht. Ich weiß nicht, ob ihr dazu noch was sagen wollt oder ob es da besser ist, irgendwie einfach zu schweigen, der Rest verschweigen, ich weiß es nicht.
Ich habe mir den Artikel neulich nochmal angeguckt, weil der natürlich ständig als Quelle benutzt wird, ne? Also der wird bei Wikipedia zitiert und von Wikipedia zitieren ihn dann alle möglichen Leute vom Spiegel über die Zeit bis hin zu Anne Will. Und ohne irgendwann mal was davon abzuprüfen. In dem Artikel stehen vielerlei Dinge, die fragwürdig sind. Das Interessante ist, was drin steht und was nicht drin steht und wie Dinge drin stehen. Also ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich gucke mir das jedes halbe Jahr an und schreibe den immer mal wieder. Am Anfang stand drin, Clemens Schneider war Stipendiat der Naumann-Stiftung und ist Mitglied im Wilhelm-Röpke-Institut und irgendwie noch irgendwas. So, Wilhelm-Röpke-Institut ist irgend so ein Mitgliederverein, da bin ich mal reingegangen, zahle da 50 Euro, die machen auch gar nichts. Was nicht drin stand in dem Artikel über mich, ist, dass ich erstens mal vor ein paar Jahren die Open Borders-Plattform in Deutschland gegründet habe und zweitens, dass ich im Vorstand von der Initiative Queer Nations bin. Weil das denen natürlich nicht in den Kram passt, ja, dass sich jemand um Themen wie Queer oder mehr Zuwanderung kümmert, der eigentlich zur bösen Seite der Macht gehört. Und das kann man halt ganz stark in diesem ganzen Fokus sehen, wie da immer wieder darauf geschaut wird, was man sagt, was man auslässt, was man betont, was man unter den Tisch fallen lässt. Das ist ein sehr unsauberes Arbeiten und das ist natürlich umso schwieriger, wenn das benutzt wird wie eine seriöse Quelle. Und das finde ich sehr bedauerlich, ja, zumal wir immer offen sind zum Dialog und auch sagen, wir sprechen mit den Leuten, ich schreibe mit den Leuten von Lobbypedia, aber das ist eben ganz schwierig und das ist mir mit Journalistinnen und Journalisten genauso gegangen. Also diese ganzen Sachen, die jetzt im Zuge des Heizungsgesetzes so aufkamen, habe ich jedes Mal immer wieder den Leuten vom Spiegel oder von der Zeit oder so geschrieben, so, Leute, fragt doch mal bei uns nach, wir sind ja auch bereit fürs Gespräch. Das läuft total ins Leere.
Vielleicht, weil du schon gesagt hast mit Zitaten. Also Lopipedia ist hier verlinkt, von Stöcker komplett unhinterfragt, offensichtlich eben auch mit Falschinformationen, wie etwa, dass ExxonMobil da als Spender ist, der aber keiner ist, offensichtlich. Das geht aber auch so ein bisschen weiter. Ich finde das ganz interessant, weil er ja auch an einer anderen Stelle zum Beispiel behauptet, also ich zitiere kurz, das Atlas Network wäre benannt nach dem von US-Libertären gefeierten Roman Atlas Shrugged von Ayn Rand aus dem Jahr 1957. Also es ist halt einfach auch guter Journalismus, wenn man sowas einfach behauptet, es zumindest einmal mit einer Google-Suche zu überprüfen, wenn man schon sonst nichts macht. Man wird dann nämlich relativ schnell fündig auf der Seite vom Atlas Network, wo unter den FAQs eindeutig steht, dass das nicht der Fall ist. Also wirklich einfach dummes Zeug, was Herr Stöcker, und zwar nachweislich, nicht wahr. Und das ähnlich gilt das auch an einer Stelle, um nur so ein paar Beispiele mal zu nennen, weil wenn man auf Twitter sagt, der Artikel ist nicht sauber, wird man dann gleich angegangen, ohne dass die Leute vielleicht selber mal recherchieren würden, weil Frank Schäffler auch Mitglied im strategischen Beirat des Unternehmensverbands Die Familienunternehmer ist, schreibt er, eine Organisation, die jede Art von Klimaschutzregulierung erbittert bekämpft, und verlinkt auf einen halbseidenen Artikel von Abgeordnetenwatch, muss man auch ganz deutlich sagen, der Artikel ist auch nicht sauber, aber auch da hat er sich nicht die Mühe gemacht, einmal zu schauen, was denn bei den Familienunternehmen vielleicht auf der Homepage dazu steht, weil die haben eine ganze Menge, die haben eine extra Themenseite, familienunternehmer.eu Positionen Energiepolitik, und da findet man dann überraschende Aussagen, zum Beispiel, die Familienunternehmer unterstützen den Klimaschutz, den Wettbewerb im Energiesektor und das Aufbrechen monopolistischer Strukturen. Die Familienunternehmer sind sich sicher, dass ein nachhaltiges Wachstum, das Ökologie und Ökonomie vereint, nur mit einem marktwirtschaftlichen System möglich ist, das den Ausbau der erneuerbaren Energien nicht zum Selbstzweck erhebt, sondern immer prioritär den Klimaschutz als Ziel im Auge hat. Das sind, und ich könnte noch ein paar andere Sachen formulieren, man kann das anders sehen. Das ist politischer Meinungsstreit. Ja, aber zu behaupten, ohne das in irgendeiner Form seriös zu belegen, dass die Familienunternehmer jede Art von Klimaschutzregulierung erbittert bekämpfen, ist, muss man sagen, ich will es nicht eine glatte Lüge, aber zumindest nachvollziehbar falsch nennen. Und damit sind wir bei Ihnen, Herr Schäffler, weil über Sie steht da ja auch ganz persönlich einiges drin. Jetzt ist mal erstmal die Frage, es gibt so ein Zitat von Ihnen. 2014 war das, glaube ich, das ist hier auch drin. Ich finde es jetzt gerade nicht auf den, aber da letztendlich, Sie haben sich als Klimaskeptiker bezeichnet und den menschengemachten Klimawandel in Frage gestellt. Wir werden da gleich mal noch gucken, was da vielleicht heute zu gesagt wird, aber sagen Sie es uns doch einfach mal selbst. Was hätten Sie denn gesagt, wenn Herr Stöcker Sie gefragt hätte, Herr Schäffler, sind Sie eigentlich Klimaskeptiker, leugnen Sie den Klimawandel?
Ehrlich gesagt, nein, aber ich kritisiere den Weg dorthin. Ja, also als Marktwirtschaftler habe ich es nicht so mit Planwirtschaft, und wir machen eben viele Dinge im Klimaschutz planwirtschaftlich. Das war eigentlich auch der Auslöser dieses Artikels damals, die ich ja heute, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, so nicht mehr schreiben würde. Der war natürlich polemisch, aber der war halt, und aktuell wird der halt immer aus dem Kontext zitiert. Ja, Tage war ich bei Lanz, da hat er oft nur den Wikipedia-Eintrag da vorgelesen. Da habe ich gesagt, das ist aber nicht der Anfang gewesen, sondern das hatte eine Vorgeschichte, ja, dass man damals gesagt hat, der IPCC-Bericht hat damals gesagt, ja, wir müssen bis zum Jahr 2100 klimaneutral werden. Und da ist dann vorgeschlagen worden, das weltweite Wachstum um 0,06% pro Jahr zu senken. Und dann würde man das Ziel erreichen. Und dann habe ich da geschrieben, ja, man möge sich doch mal zurückversetzen, was vor 84 Jahren war. Und wenn man dann das nach vorne projiziert, was das eigentlich bedeutet. Ne? Da war die Weltwirtschaftskrise, da war der Zweite Weltkrieg, da war die Ölkrise danach, da waren ganz viele gesellschaftliche eruptive Ereignisse. Also da Wirtschaftswachstum planen zu wollen über so einen langen Zeitraum, ist absurd und da gab es noch nicht mal Computer zu der Zeit. Und das war so meine fundamentale Kritik daran. Und heute ist das ja immer noch so, dass wir meinen, wir könnten über ganz lange Zeiträume Dinge planen. Und da bin ich immer naturgemäß skeptisch. Aber ich habe da auch lernen müssen, dass das natürlich auch von vielen falsch verstanden wird oder sie das dann 10 Jahre später immer noch aus der Kiste rausholen und mir das vorwerfen. Das ist leider so. Aber wie gesagt, ich würde das heute so nicht mehr schreiben, sondern mir geht es eigentlich um den Weg, wie wir zu Klimaschutz kommen oder auch zur, nicht nur zur Vermeidung, sondern es geht ja auch um Klimaanpassung. Ja, wir kann ja nicht nur darum gehen, Dinge zu vermeiden, sondern auch, wie wir mit der Veränderung umgehen. Auch das ist ja eine wichtige Sache.
Das bedeutet vielleicht, um das für unsere Hörer kurz zusammenzufassen, vielleicht können Sie mir da immer kurz antworten. Ja, Sie glauben daran, dass der Klimawandel auch in Zukunft extrem hohe Schäden verursacht, weswegen wir natürlich Anpassungsmaßnahmen benötigen. Das ist, glaube ich, was wir hier alle teilen.
Absolut.
Herr Chef, absolut. Sie leugnen auch den menschengemachten Klimawandel nicht, wie es häufig auch auf Twitter, da wird ja dann direkt vom Skeptiker zum Leugner der Schritt gemacht. Also auch das ist, glaube ich, relativ unstrittig und kann dann schnell abgeräumt werden. Und Sie bekämpfen auch keine neuen Technologien wie Wärmepumpen per se, weil Sie irgendwie ein Steinzeitfossil, ein Anhänger des fossilen Zeitalters sind.
Und natürlich von ExxonMobil bezahlt. Das muss man immer dazu sagen, ja.
Und vielleicht, weil das auch auf Twitter aufkam, jetzt habe ich das noch.
Ich mache auch kein Glaubensbekenntnis daraus. Also ich habe jetzt keinen religiösen Eifer, das jeden Tag mir beim Frühstück sagen zu müssen. Und ich bin, also ich sage mal, man muss mir nicht Technologiefeindlichkeit vorwerfen. Also ich bin seit vielen Jahren FDP-Mitglied und die FDP ist immer für Technologieoffenheit gewesen, ich persönlich auch. Und da muss man mich nicht katholisch machen. Mir geht es um diesen planwirtschaftlichen Ansatz. Und es muss sich halt eignen und die Menschen müssen das selbst entscheiden, worin sie investieren. Ich habe das letzte Woche bei Lanz gesagt, dass ich aktuell ein privates Immobilienprojekt habe, wo ich beispielsweise eine Wärmepumpe bestellt habe. Also da, wo es sich eignet, bin ich auch sehr dafür. Aber es eignet sich vielleicht nicht überall und dann müssen die Menschen das entscheiden und nicht Herr Habeck.
Ja, ich glaube, den Weg teilen wir. Wir haben das ja auch in unseren letzten Folgen immer betont, dass man, glaube ich, unterschiedliche Wählergruppen auch unterschiedlich anspricht. Und liberale Wähler bekommt man, glaube ich, eher, indem man Wandel herbeiführt, indem man ihnen Lust auf neue Technologien macht, indem man einen gewissen Techno-Optimismus, eine gewisse wirtschaftliche Vernunft in den Mittelpunkt stellt und weniger mit Ablasshandel und planwirtschaftlichen Elementen dort agiert.
Aber natürlich, was die Technik von morgen ist, ja, das weiß halt die Politik nicht. Ja, sie kann natürlich die Rahmenbedingungen da setzen, aber was Unternehmer morgen entwickeln und Ingenieure morgen entwickeln und was die Kunden und die Bürger anschließend kaufen, das weiß kein Mensch, ja, und das weiß erst recht nicht ein Bundeswirtschaftsminister.
Es gibt aber eben Leute, die glauben es zu wissen und das dann eben zur Religion erheben. Und das ist genau das Problem, weswegen man da als Liberaler dann manchmal eben auch an Grenzen kommt. Das ist auch was man eben in den letzten Tagen, wenn man auch rund um diesen Artikel sich da irgendwie geäußert hat, merkt. Da geht es tatsächlich Leuten wirklich da geht es nicht mehr um Austausch, sondern wirklich auch um ich würde fast sagen, ein Kreuzrittertum. Man soll ja immer vorsichtig sein mit solchen Aussagen, aber die Art und Weise, wie da agitiert wird, das lässt schon gruseln. Insofern vielleicht noch eine Sache, weil die finde ich auch tatsächlich noch ganz spannend, weil das auch in dem Artikel irgendwie so vorkommt, als ob es da irgendeine ernsthafte Verbindung gäbe. Stichwort EIKE, EIKE. Ich weiß nicht, Clemens grinst, jetzt muss Clemens was dazu sagen. Wer ist das und wie viele Millionen habt ihr von denen gekriegt und was macht ihr sonst so mit denen?
Also Eike ist eine Gruppe von Aktivisten, die, glaube ich, da einen sehr deutlichen, klimaskeptischen Ansatz haben, glaube ich. Ich muss sagen, ich kenne die nicht besonders gut. Ich kenne ein paar Leute, die irgendwo da auch mal rumgehangen haben. Und es gibt auch Leute in deren Team, die ich etwas kenne. Ich fand die immer sehr eigenartig. Also für mich war immer klar, mit denen will ich auf gar keinen Fall was zusammen machen. Ich habe jetzt nicht persönlich gegen jeden von denen was. Also das muss ich ja auch nicht. Aber ich fand den Ansatz immer eigenartig. Der hatte auch sowas, so ein bisschen, ja, also so diese Art von Wissenschaft zu betreiben, die jetzt sich deutlich vom Mainstream absondert und wo man dann schon fragt, ist das eigentlich noch wirklich Wissenschaft? Und ich fand es halt ganz amüsant, muss ich sagen, dass dann auch während der Corona-Phase plötzlich der Fokus von Eike weggerutscht ist von Klimawandel hin zu Corona-Existenz und der Bedeutung von Corona und so. Und da hat man eben ein sehr ähnliches Muster erkennen können. Also für mich war immer absolut ausgeschlossen, mit Eike was zusammen zu machen. Ich habe aber gar kein Problem damit, mal jemanden zu treffen, der da arbeitet, den ich zufällig kenne, und dann mit denen mal 10 Minuten bei einem Bier zu sprechen. Macht mir nichts. Ja, aber für mich war das immer eine ganz eigenartige Form, mit Wissenschaft umzugehen.
Herr Schäffler, wenn die Sie einladen würden für einen Vortrag, was würden Sie machen?
Ach, die laden mich nicht ein zum Vortrag. Nein, ich versuche schon Grenzen zu ziehen. Sie kennen mich ja nur aus der Euro-Krise. Da hatte ich ja auch viel Zuspruch, auch außerhalb der Partei. Und da ist eine Erkenntnis von mir, dass es rote Linien geben muss, ja, auch der Zusammenarbeit, weil man kann natürlich nie in die Zukunft schauen, aber nicht mit allen, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe, würde ich heute auch weiter zusammenarbeiten. Da versuche ich eben schon eine Linie zu ziehen, ja. Und das machen andere vielleicht etwas eher als ich, aber ich mache es, wenn ich es mache, dann sehr konsequent.
Da würden jetzt Menschen vielleicht auch sagen, das hat was mit dem ostwestfälischen Ursprung zu tun. Ich hab gehört, Konsequenz wäre dort etwas, was man den Leuten zuschreiben würde.
Ja, das ist wahrscheinlich schon so.
Andere sagen auch, sie wären manchmal ein bisschen sturköpfig.
Ja, ne? Ich meine, da ist jeder anders. Und das ist ja auch gut so. Ich meine, das, was Clemens gerade gesagt hat, teile ich. Also ich kenne da auch den einen oder anderen. Mit denen würde ich auch ein Bier trinken. Das sind ja keine, nicht in allen Teilen jetzt Unmenschen. Aber ich würde natürlich schon schauen, dass ich da, naja, eine gewisse Distanz schon wahre. Ja, das mache ich aber auch auf der linken Seite, mache ich das auch. Und das heißt nicht, dass man nicht den Diskurs auch führen sollte, aber am Ende gibt es eben dann schon Grenzen. Ja, ich war jetzt auch nicht obwohl ich in der Corona-Phase sehr skeptisch war, was die einzelnen Maßnahmen betrifft. Ich habe ja damals in der Schlussphase dann gegen die eine oder andere Corona-Gesetz gestimmt und auch gegen die Impfpflicht gestimmt und so. Aber dennoch war ich jetzt auch nicht auf diesen Corona-Demonstrationen, weil da war mir das teilweise etwas zu wild, was da rumlief. Nee.
Weil es gerade daran anschließt und weil sich natürlich auch das Medienspektrum ändert im Vergleich zur Eurozeit. Wir erleben ja gerade auch mit dem Aufstieg der AfD, dass viele Themen, die man vielleicht früher auch noch aus Sicht des bürgerlichen Lagers emotionaler bedienen konnte, heute häufig Gefahr laufen, eben direkt in ein blaues politisches Spektrum abzudriften. Wie beurteilen Sie das denn, weil Sie auf Twitter ja auch häufig mit dem ein oder anderen sehr spitz formulierten Tweet, den man vielleicht nicht immer dann auch als repräsentativ fürs gesamte liberale Spektrum, aber vielleicht auch manchmal etwas pointierter als das andere machen, absetzen. Wie sehen Sie denn für Liberale oder auch vielleicht für bürgerliche Politiker allgemein diese Veränderung, wie man auch mit Angst und Wut heute auf diesen Netzwerken konfrontiert ist und wie quasi da Ihre Wahrnehmung ist, weil das Spektrum sich natürlich verändert hat?
Naja, ich glaube, es gibt schon eine Verengung im Meinungsdiskurs, aber ich würde das jetzt, ich würde auch die Kirche im Dorf lassen, ja. Ich würde da jetzt keine Grundsatzfrage draus machen. Also natürlich ist mit dem Aufkommen der AfD die Diskussion etwas härter geworden, auch in der öffentlichen Auseinandersetzung und auch jetzt durch die sozialen Medien ist das viel direkter, ja. Das, früher haben die Zeitungen die Dinge kanalisiert. Das war vielleicht auch nicht ideal, ne? Wenn, sag ich mal, die Journalisten, sag ich mal, bestimmt haben, wie der Diskurs lief, ausschließlich bestimmt haben. Und ich meine, deshalb sind die sozialen Medien auch eine Bereicherung. Das sieht man jetzt auch an eurem Blog oder Podcast. Ja, ich sag mal, das ist ja alles heutzutage möglich, ja. Und das ist ja auch eine Bereicherung. Also insofern, früher ist auch geholzt worden, ja. Ja, Joschka Fischer hat den Bundestagspräsidenten mal als Arschloch bezeichnet, ja. Das war auch ein Skandal. Oder Strauß und Wehner haben sich auch angegiftet. Also ich meine, das gab's immer, ja. Und vielleicht übertreiben wir auch jetzt ein bisschen die Diskussion darüber. Also ich für meinen Teil erlaube mir durchaus auszuteilen, und das mache ich auch, aber ich bin jetzt nicht so angefasst, dass ich sage, ich vertrage dann das Gegenteil nicht. Ja, also wenn mich jemand öffentlich angreift, dass ich dann da heulend in der Ecke sitze, so ist es nicht, sondern ich verstehe das auch ein Stück weit als Reaktion auf mein Handeln. Ja, und das ist auch in gewissen Maßen aus meiner Sicht legitim und erlaubt, ja. Teilweise geht es natürlich unter die Gürtellinie, da muss man natürlich dann schauen, aber ich bin jetzt nicht so angefasst, dass ich sage jetzt, dass das bereitet mir schlaflose Nächte. Das kann ich nicht sagen.
Also ich glaube, was halt ein Problem ist, ist dieses Denken in gut und böse Schemata gegenüber Leuten, die eine andere Meinung haben als wir. Das sieht man an diesem Stöcker-Artikel exemplarisch. Ja? Also man kann sich auch hart angehen, man sollte aber nicht unbedingt dem anderen unterstellen, dass er aus Boshaftigkeit oder aus schlimmen Motiven eine bestimmte Position vertritt. Und selbst Leute, deren Position ich persönlich wirklich abstoßend finde, ja, also ich sag mal so Nationalkonservative, ja, selbst bei denen wäre ich sehr vorsichtig, denen zu unterstellen, dass sie das aus Boshaftigkeit tun. Die haben vielleicht ein komplett anderes Weltbild, das ich möglicherweise sogar menschenverachtend finde, aber selbst dann werden die sich selber als Menschen betrachten, die versuchen, das Richtige und Gute zu tun oft. Also das ist ein Kernproblem, dass wir Meinungsverschiedenheit gleichsetzen mit ethisch verkommen.
Absolut. Wir kommen schon relativ zum Ende, aber ich will jetzt noch auf eine Sache eingehen, weil das ist eben genau das, wo es eben dann auch um Korrektheit und Genauigkeit geht. Da sind wir wieder bei dem Artikel von Stöcker. Nehmen wir nämlich mal noch als ein letztes Beispiel den Austritt von Frank Schäffler aus der Hayek-Gesellschaft. Da gab es ja eine große Austrittswelle 2015. Sie haben es ein bisschen länger ausgehalten, Herr Schäffler, haben sich dafür auch nicht nur von mir Kritik anhören dürfen, aber Sie sind dann 2021 gegangen. Und das Interessante ist, wenn man das jetzt so liest, wie Stöcker das hier so schreibt, dann steht da, bis 2021 war Schaeffler auch Mitglied der Friedrich-August-von-Hayek-Gesellschaft, der auch ihre eigenen Mitglieder schon 2015 zuvor vorwarfen, Staatshasser und rechte reaktionäre Kräfte zu dulden. Einen Tag nach Schaeffler, Anfang 2021, trat auch Alice Weidel von der AfD aus der Gesellschaft aus, wegen der aktuell aufgeheizten Stimme. Das ist eine Stimmung, das ist ein Zitat. Das ist, finde ich, exemplarisch. Wenn man das liest, denkt man, sie und Alice Weidel sind dicke Buddies, die dann irgendwie zusammen austreten und wahrscheinlich teilen sie auch die Begründung von Alice Weidel. Aber, und das ist auch eine öffentliche Quelle, das ist jetzt nicht so, dass ich das zufälligerweise weiß, sondern das ist öffentlich und das hat Herr Stöcker aus welchen Gründen auch immer ganz explizit nicht geschrieben. Sie hat einen ganz anderen Grund auszutreten. Vielleicht verraten Sie uns den auch, weil das dürfte auch den einen oder anderen vielleicht interessieren.
Ja, absolut. Es ist gut, dass Sie das ansprechen. Ich sag mal, ich war vielleicht der Auslöser für den Austritt von Alice Weidel und Beatrice von Storch, denn ich bin Stiftungsrat der Friedrich-August-von-Hayek-Stiftung und ich habe im Stiftungsrat einen Beschluss erwirkt, der sagte, dass die Hayek-Stiftung keine Veranstaltung mehr finanziert, an den Mitglieder der AfD oder Mitarbeiter der AfD-Fraktion teilnehmen. Der Hintergrund war die drohende Verdachtsmeldung oder die Beobachtung der AfD oder Teile der AfD, der AfD-Jugend durch den Verfassungsschutz. Und das war für mich eine rote Linie, wo ich gesagt habe, hier muss ein klarer Strich gezogen werden. Und das hat dazu geführt, dass der Vorstand der Gesellschaft, ist auch nachzulesen in der FAZ, die hat breit darüber berichtet, der Vorstand der Hayek-Gesellschaft, also des Vereins, gesagt hat, das würden sie nicht machen.
Wenn ich das kurz sagen darf, es gab auch viel Berichterstattung beim Spiegel, nämlich von dem Benjamin Bidder. Ja. Das sage ich jetzt nur, weil einmal mehr Herr Stöcker zumindest das ja dann doch hätte kennen müssen.
Ja. Und ich will die Geschichte noch zu Ende erzählen. Dann, dann hat der Vorstand des Vereins, der Hayek-Gesellschaft, erklärt, das würden sie nicht machen. Und daraufhin bin ich dann öffentlich mit vielen anderen ausgetreten. Und dann gab es eine öffentliche Diskussion und dann ist eben Weidel und von Storch auch ausgetreten aus eigenen Beweggründen. Aber das war der Hintergrund und das meinte ich, dass ich eben dann schon für mich rote Linien ziehe, wo ich nicht bereit bin, Dinge mitzumachen. Ich habe das schon einmal gemacht, das ist ein paar Jahre eher, bei Eigentümlich Frei, für die ich sehr, sehr lange geschrieben habe, eine libertäre Zeitschrift in Deutschland. Und als da ein Artikel über Pirinci erschien, der aus meiner Sicht ihn verteidigt hat und aus meiner Sicht total geschmacklos war, die Älteren werden sich daran erinnern, habe ich da auch den Schlussstrich gezogen und habe gesagt, jetzt ist vorbei, das mache ich nicht mehr weiter mit. Und ich finde, das muss man dann auch akzeptieren. Ich habe das ja alles immer ehrenamtlich gemacht und so weiter. Und insofern ist man auch frei, solche Schlussstriche dann zu ziehen, weil man hat da ja zum Glück keine wirtschaftlichen Abhängigkeiten. Ja.
Das ist übrigens ganz interessant. Also Eigentümlich Frei ist ein gutes Beispiel, wo man auch wieder sieht, dass eben Dinge auch volatil sind. Also ich war früher Abonnent von Eigentümlich Frei und habe da sogar mehrfach Texte angeboten und die sind nicht genommen worden. Christian Lindner hat ja für die auch mal geschrieben. Das war, würde ich sagen, Anfang der 2000er tatsächlich auch intellektuell ein spannendes Projekt, was dann wirklich in die rechtsesoterische Ecke weggekippt ist mit diesem Oliver Janich, der ja total durchgeknallt ist. Vor dem Hintergrund muss man eben auch immer sehen, also wenn man ihnen jetzt das vorwerfen würde, dass sie für die mal geschrieben haben, da müsste ich dann auch wieder sagen, da gehe ich dann rein, weil das damals eben auch noch eine andere Zeit war und dann müsste man es auch Christian Lindner vorwerfen und anderen. Zeiten ändern sich und Menschen ändern sich.
Ja, die Menschen und auch solche Institutionen, die entwickeln sich natürlich. Ich sag mal, die AfD hat gesellschaftlich schon etwas verändert. Da haben sich Leute, sag ich mal, aus meiner Sicht auch für die falsche Seite entschieden. Ja, und da will ich dann nicht dabei sein. Ja, da will ich nicht in Haftung genommen werden, sondern sollen die selbst verantworten. Und das verlangen sie ja sonst auch immer. Also insofern ist das halt nicht immer nur statisch zu betrachten, sondern das sind halt Entwicklungen, ja.
Ich glaube, da schließt sich ganz gut der Kreis. Denn das, was du, Clemens, vorhin angesprochen hast, das ist quasi eine Form von Metapolitik, die der AfD auch da wiederum gelungen ist, ein Vorfeld aufzubauen, das in die Gesellschaft hineingewirkt hat, das dort sowohl publizistisch wie auch in Jugendgruppen oder anderen breiten gesellschaftlichen Bewegungen mittlerweile Druck von unten nach oben sendet. Und das ist sicherlich auch ein Treiber für den Erfolg der AfD, nicht zuletzt auch in Sonneberg. Und dementsprechend ist es, glaube ich, auch wichtig zu betonen, dass wir eben diese Form von liberaler Metapolitik auch insbesondere brauchen, weil Liberale, egal welcher Couleur, und es gibt natürlich auch 50 Shades of Liberalism in gewisser Art und Weise, eben genauso gesellschaftliche Wirkmacht entfalten können müssen und nicht nur darauf hoffen können, dass einzelne Lehrstuhlinhaber und einzelne Politikerinnen und Politiker dann eben die Flamme des Liberalismus in Deutschland vor sich hertragen.
Das ist eben auch der Punkt, den ich Leuten jetzt vorwerfen würde, nicht nur Stöcker, sondern auch denen in dem ganzen Umfeld. Wir zerfleischen uns auf eine ganz unangenehme Weise in der eigenen zivilisierten Teil des Diskurses. Und das hilft am allermeisten den ganzen Radikalen, also derzeit besonders auf der Rechten, zu anderen Zeiten durchaus auch mal auf der Linken. Die profitieren davon, wenn wir einander so an die Gurgel gehen und nicht inhaltlich miteinander kämpfen und nicht sachlich streiten und nicht harte Bandagen anhaben, wenn es um die Sache geht, sondern uns persönlich diffamieren, diskreditieren, wenn Anne Will in aller Öffentlichkeit Frank Schäffler Käuflichkeit unterstellt, wenn Leute, die bei uns arbeiten, junge Menschen, gesagt wird, ihr seid doch vollkommen irre, dass ihr hier für dieses Imperium des Bösen arbeitet. Hilft genau den Rändern und das sehen die Leute nicht, das macht mich tatsächlich auch betroffen.
Absolut. Ich will jetzt den Abbinder langsam machen und ich möchte ich finde es super, da anzuschließen, weil ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet, aber es gab ja tatsächlich vor einigen Monaten, war das, glaube ich, schon ein Artikel, der ist bei der Welt erschienen, der sich durchaus intensiv mit Herrn Stöcker auseinandersetzt und seiner schwierigen Abgrenzung zwischen Aktivismus, Klimaaktivismus und Journalismus. Ich will da jetzt gar nicht so tief reingehen, aber das ganz Interessante ist daran, dass er eben irgendwie bei dem New Institute ein Fellowship hatte, was dann wiederum finanziert wird von einem Reeder und Unternehmer, der dann 2019 auch die Mehrheit des Photovoltaik-Dienstleisters Greentech übernommen hat und somit vom Solarboom wirtschaftlich profitiert. Das ist jetzt ein Zitat aus der Welt. Das ist dann ganz interessant, weil dann Herr Stöcker damit konfrontiert, sagt, Herr Rickmaß ist vor allem Reeder, dass er auch in Photovoltaik investiert habe, ich erst durch Ihre Anfrage erfahren. Also das ist so ein bisschen, ich glaube nicht, dass Herr Stöcker das bei euch hätte gelten lassen, wenn ihr gesagt hättet, das wussten wir gar nicht oder was auch immer, davon abgesehen. Aber er hat sich ja noch nicht, er hat euch noch nicht mal gefragt. Das finde ich so das Interessanteste. Und dann geht das noch so ein bisschen weiter. Ich will das jetzt hier auch nicht alles zitieren, wir verlinken das. Es ist ganz interessant, ich muss jetzt gerade scrollen. Er wird dann später noch zitiert. Das Institut mag von einem Photovoltaik-Investor gegründet worden sein, ist aber natürlich keine Lobbyorganisation. Und das finde ich dann doch interessant, weil man könnte dann halt auch sagen, das Institut Prometheus ist von einem heutigen Bundestagsabgeordneten, der ja damals gar nicht war, mit etwas Geld, etwa der Atlas, des Atlas-Networks, gegründet worden, ist aber keine Lobbyorganisation. Komischerweise würde Herr Stöcker aber das, was er von seiner eigenen Tätigkeit sagt, bei anderen niemals gelten lassen. Und auch da hat er sich die Mühe gemacht, nicht nachzufragen. Ich glaube, was wir jetzt nicht machen wollen, ist Herrn Stöcker zu unterstellen, dass er ein gekaufter Lobbyist wäre. Ich glaube auch tatsächlich, dass er jemand ist, der das schon aus einer gewissen Form von Überzeugung tut. Aber Ich glaube, das ist das, worauf wir uns als liberale Demokraten, die an einem guten Diskurs interessiert sind, worauf wir uns verständigen sollten, ist, und das ist auch der Aufruf an Leute wie Herrn Stöcker und die Menschen, die sich ihm verbunden fühlen, vielleicht mal ein bisschen die Kirche im Dorf zu lassen, nicht immer dem anderen immer nur das Übelste zu unterstellen und sich selbst überhaupt nicht zu hinterfragen, sondern die Kriterien, die Maßstäbe, die man an andere anlegt, auch an sich selbst anzulegen oder eben andersrum, die Maßstäbe, die man an sich selbst anlegt, auch an andere anzulegen, dann werden manche Maßstäbe jeweils größer oder kleiner beim einen oder anderen werden. Und vermutlich wird es aber unserer Debatte helfen.
Ich glaube, wir haben im heutigen Podcast gesehen, dass man miteinander ins Gespräch kommen kann, dass Offenheit für die Argumente jeweils wichtig ist. Die FDP setzt auf Technologieoffenheit, andere betonen, dass Login-Effekte dem Klimaschutz abträglich sind. Das muss aber demokratisch entschieden werden in einer Demokratie. Wir können genauso über Sektorziele oder über die Senkung im Aggregat diskutieren. Am Ende zählt tatsächlich, dass der Behavioral Attitude Gap geschlossen wird, dass möglichst viel CO2 am Ende gesenkt wird. Der Weg dorthin, darüber soll aber gestritten werden. Und ich glaube, in Deutschland ist der vielversprechendste Weg eben eine marktwirtschaftliche Lösung, gerade weil wir in Deutschland in der Vergangenheit zu stark auf Ordnungsrecht und nicht marktbasierte Instrumente gesetzt haben. Ich bedanke mich an dieser Stelle. Ich glaube, Christoph, da spreche ich für uns beide, bei Ihnen, Frank Schäffler, und natürlich auch bei Clemens Schneider. Wir haben hier einiges mitnehmen dürfen. Ich hoffe, wir konnten auch einen Mehrwert für die Debatte stiften. Und jetzt versuchen wir es, Christoph, dieses Mal, ich glaube, es wird wieder scheitern, gemeinsam. Der Auftrag unseres Podcasts ist, Demokratie ist Engagement ist.
Bürgerpflicht. Benjamin, wir müssen üben. Wir müssen üben. Über den Sommer üben wir. Alles Gute in die Runde.
Tschüss.